Face your fears.
Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen euch da draußen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Ernährung. Das ist ja bei allen Kindern manchmal eine Herausforderung, Stichwort Gemüse ins Kind schmuggeln, aber für Herzkinder nochmal ein besonderes. Warum das so ist und wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen können, erklärt uns heute Frau Dr. Julia Lemmer. Wer unseren Podcast fleißig hört, kennt sie schon. Frau Dr. Lemmer ist Kinderkardiologin am Deutschen Herzzentrum in München und leitet das Zentrum Univentrikuläres Herz. Das ist ein ambulantes Nachsorgeprogramm für Kinder mit komplexen angeborenen Herzfehlern, deren Eltern sich mit allen kardiologischen und damit einhergehenden alltäglichen Problemen 24/7 an Dr. Lemmer wenden können. Und natürlich ist dabei auch die Ernährung immer mal wieder Thema. Liebe Frau Dr. Lemmer, herzlich willkommen mal wieder im Kinderherzen-Podcast und schön, dass Sie sich heute nochmal die Zeit für uns nehmen.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein kann. Ich mache das total gerne und gerade das Thema Ernährung mit all dem, was dazugehört, finde ich, ist einfach total wichtig und wird vielleicht viel zu oft vernachlässigt, würde ich sagen.
Inwiefern? Was ist denn bei Kindern mit einem angeborenen Herzfehler so das grundlegende Problem oder was sind so die Probleme in Sachen Ernährung oder wo man vielleicht genauer hingucken muss?
Naja, sage ich mal so, so ein ganz generelles grundlegendes Problem gibt es eigentlich nicht. Letztlich ist das erste grundlegende Problem das, was man auch mit einem gesunden Kind hat. Wie Sie es vorhin sozusagen im Eingang gesagt haben, wie schmuggle ich das Gemüse in das Kind und wie kriege ich mein Kind dazu, möglichst abwechslungsreich zu essen am liebsten in die Chips- oder Gummibärchentüte zu greifen. Und trotzdem gibt es natürlich bei den Kindern mit den Herzfehlern vielleicht noch ein paar extra Bausteine, Probleme, sehr abhängig von dem Herzfehler und dem, was an Operationen oder auch an Funktionseinschränkungen oder so weiter da ist.
Wenn wir vielleicht mal ganz grundsätzlich anfangen, warum haben denn Kinder mit einem angeborenen Herzfehler häufig mal einen höheren Energiebedarf als gesunde Kinder?
Also die Kinder mit den komplexen Herzfehlern, gerade in dem unkorrigierten Zustand, müssen einfach, sag ich mal, mehr Arbeit leisten, weil zum Beispiel durch große Löcher im Herzen, sage ich jetzt mal vereinfacht, mehr Blut gepumpt werden muss und das Herz immer mehr Arbeit leisten muss. Das heißt, der ganze Energiehaushalt oder das, was dem Kind an Energie zur Verfügung steht, geht immer primär in das Kreislaufsystem und in die Atmung, so in die Aufrechterhaltung der lebenswichtigsten Dinge. Und dann sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, dann bleiben keine Kalorien mehr zum Zunehmen und Wachsen übrig. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber ja, das ist manchmal einfach so ein bisschen dann so der Circulus Vitiosus, in dem man sich bewegt. Einerseits sollen die Kinder nicht zu viel trinken, weil zu viel Flüssigkeit dann auch nicht gut ist, aber sie sollen Kalorien haben, sie sollen wachsen, damit wir weiter behandeln können. Und das kann wirklich zu so einem Teufelskreis werden und auch ein extremer Stressor, sage ich mal, für die Eltern oder auch für die ganze Familie sein.
Ja, das stelle ich mir so vor, ne? Weil normalerweise würde man sagen, gerade kleine Kinder oder zum Beikostbeginn, das ist irgendwie so intuitiv, das ist es an dem Punkt ja dann nicht mehr. Also wenn man wirklich auf die Nährstoffzusammensetzung gucken muss, auf die Kalorien, auf die vielleicht auch Konsistenzen, könnte ich mir vorstellen, gerade wenn es vielleicht auch um mit einer Magensonde geht oder so, dass man die Dinge sehr viel stärker abwägen muss und sehr viel deutlicher darauf achten muss. Ist Ernährung ein Thema, wo Sie sagen, ja, das ist nicht nur rund um die OP oder bis zur Korrektur oder wie auch immer, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ein Thema, sondern bei Kindern mit einem angeborenen Herzfehler generell häufiger mal eins, dass das bleibt?
Also ja und nein, würde ich jetzt mal sagen. Also natürlich gibt es sehr komplexe Herzfehler, wo das vielleicht einfach dauerhaft ein Thema ist oder auch Folgeprobleme, die aufgrund verschiedener komplexer Operationen entstehen, wo man, sag ich mal, vielleicht auf das eine eher verzichten sollte und zum Beispiel auf gewisse langkettige Fette verzichten und dafür mehr Proteine zu sich nehmen. Ja, und das ist auch eine kleine Gruppe und ansonsten ist es, denke ich, so wie in der Gesamtbevölkerung auch, dass Ernährung einfach total wichtig ist, auch um Folgeerkrankungen zu vermeiden, um Übergewicht zu vermeiden, um Diabetes zu vermeiden und alle diese Dinge. Und vielleicht sind dann manchmal auch Kinder besonders oder mit den Herzfehlern vielleicht auch besonders gefährdet, weil man am Anfang immer denken muss, okay, da müssen Kalorien rein und das Kind muss zunehmen und dann, ja, dann sind wir noch Krankenhausaufenthalt und dann tut man auch mal sagen, ach, naja, das Stückchen Schokolade mehr, ach, hat doch Kalorien, ist doch nicht so schlimm und ja, ist ja auch wieder eine besondere Situation und dass man natürlich damit letztlich schon auch so Grundsteine dafür legen kann, ja, dass man halt mal schneller zu dem oder jenem greift und das natürlich irgendwann auch ins Gegenteil umschlagen kann. Und dann hat man natürlich den angeborenen Herzfehler und die Adipositas oder und den Diabetes. Also ist es so ein bisschen beides. Ja, es gibt Patientengruppen, wo man immer speziell gucken muss, aber es gibt auch dieses ganz allgemeine, sag ich mal, Gesundheitslebensrisiko, was alle auch ohne Herzfehler haben.
Ist denn die Ernährung bei Kindern mit einem angeborenen Herzfehler generell eines, wo Sie sagen, da gucken wir immer drauf oder ist das sehr individuell? Also würden Sie jetzt sagen, wenn ein Kind zu Hause ist, kann man ganz normal mit der Beikost beginnen oder gibt es da irgendwelche Dinge zu beachten? Ist es vielleicht auch so, dass Kinder, die eine Weile oder auch länger beatmet wurden oder eine OP gerade hinter sich haben, wie auch immer, dass man da nochmal so ein bisschen den Beikostbeginn rauszögert oder früher beginnt oder wie auch immer. Gibt es da was zu beachten oder sagen Sie, das ist wirklich von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich?
Ja, ich glaube, tatsächlich kann man nicht so sagen, da gibt es generell was zu beachten. Also eigentlich gelten primär mal die gleichen Empfehlungen, Richtlinien für den Zeitpunkt der Beikosteinführung oder auch für die Art der Beikosteinführung wie bei jedem anderen Kind auch, bei jedem Kind, was keinen Herzfehler hat. Ja, das ist abhängig natürlich von dem Entwicklungsstatus, ob das Kind Interesse am Essen hat. Und das, was dann vielleicht dazu kommt, ist, wie kriege ich ein paar extra Kalorien in den Brei, der halt nicht so viel Kalorien hat. Das muss man tatsächlich individuell immer anpassen und besprechen. Ich glaube schon, dass das manchmal einfach ein Thema ist, was so in dem stressigen Alltag von Eltern, aber auch natürlich von uns Ärzten, auch in den Praxen, was oft untergeht, weil das einfach manchmal doch sehr viel Gesprächsbedarf hat und eben manchmal nicht so ganz einfach ist. Dazu kommt dann natürlich noch, ja, das eine Kind mag das andere mag jenes. Und ein bisschen hat man so, weiß ich nicht, habe ich immer das Gefühl, dass sowieso ein bisschen die Intuition dafür verloren gegangen ist in der Gesellschaft, das einfach zu machen, weil alles so sehr verkopft ist und nach irgendwelchen Regeln. Von daher, ja, kann man das, glaube ich, nicht ganz so pauschal sagen.
Was wären denn so Möglichkeiten, extra Kalorien anzureichern? Ich könnte mir vorstellen, dass die Lösung jetzt eben nicht ist, rühr ein Stück Schokolade ein.
Nee, genau. Ein Stück Schokolade reinrühren und natürlich darf jedes Kind auch mal ein Stück Schokolade oder ein Gummibärchen oder auch mal Pommes und so weiter essen, das will ich ja gar nicht sagen, aber so für die extra Kalorien, sag ich mal, gibt es ja schon im Säuglingsalter, wenn die Kinder Flaschen haben, entweder kann man hochwertige Öle zum Beispiel zusetzen, es gibt bestimmte Produkte, die meistens ärztlich verordnet werden müssen, mit denen man mehr Kalorien schon in die Milch reinschmuggeln kann, egal ob Muttermilch oder jetzt irgendeine Formularnahrung. Es gibt auch hochkalorische, balancierte Milchen hergestellt, die eben auch verordnungspflichtig und auch verordnungsfähig sind, die einfach mehr Kalorien pro Milliliter haben. Und wenn es dann an die Beikost geht, ist es genauso. Dann kann man eben ja, mit ein bisschen hochwertigen Ölen zum Beispiel Kalorien reinbringen oder auch zum Beispiel mit Maltodextrin, also Zuckerprodukte, mehr Kalorien in die gleiche Menge Brei kriegen. Oder es gibt auch sowas wie hochkalorische Smoothies, also so ähnlich wie das, diese Quetschis, die man in jeder Drogerie kaufen kann, die mehr Kalorien haben, oder auch wie spezielle Milchshakes, die man halt zusätzlich füttern kann und wo man quasi dann eine Kalorienmenge zusätzlich zum Brei zum Beispiel dem Kind zuführen kann oder auch älteren Kindern dann.
Mhm. Gibt es grundsätzlich andere Richtwerte, was die Nährstoffe angeht? Also was heißt grundsätzlich, ist jetzt wieder so für jedes Kind, aber gibt es eine Tendenz, dass man bei Kindern mit einem angeborenen Herzfehler und vielleicht speziell auch mit einem komplexen andere Dinge im Hinterkopf haben muss? Oder kann man da erstmal auch intuitiv rangehen und am Ende schauen, wie sich's entwickelt?
Also ich glaube, ja, das intuitiv rangehen auf jeden Fall. Ich glaube eigentlich, dass man als Eltern am besten merkt, wann das Kind zum Beispiel auch reif ist für Beikost und wann es sich dafür interessiert. Und das sollte nicht anders sein als bei anderen, bei gesunden Kindern auch. Und ja, wenn die Kinder nicht zunehmen, ich meine, die meisten gerade von denen mit komplexen Herzfehlern sind ja ohnehin engmaschig irgendwo unter Kontrolle. Und wenn man sieht, dass da ein Gewichtsproblem ist, dann braucht man eben vielleicht eine zusätzliche Beratung oder eben etwas verschrieben, was man an Kalorien untermischen kann.
Ansonsten irgendwelche anderen, ich sage jetzt mal, Vitaminbestandteile oder Mikro- oder Makronährstoffe, das ist alles weitestgehend entweder individuell oder im Normalfall so wie bei gesunden Kindern.
Genau, weil ich meine, sag mal, diese ganzen Flaschennahrungen oder auch die Fortifier, die man zum Beispiel in die Muttermilch tut, um Kalorien reinzumachen, die sind ja alle so ausgerichtet, dass das eine ganz balancierte Nährstoffaufnahme ist. Genau, so dass man da eigentlich nicht wirklich auf was achten muss, wenn man anfängt, dann eben bestimmte Zusätze dazu zu tun für Kalorien. Kann man natürlich nicht, sag ich mal, plötzlich 10 Milliliter Milch dazu kippen, weil das mag auch keiner mehr trinken, das ist auch nicht gut, sondern das muss man schon irgendwie dosiert und in Absprache tun. Aber es ist jetzt eigentlich nicht notwendig, es sei denn, es sind ganz spezielle Diäten, dass man irgendwie bestimmte einzelne Nährstoffe oder sowas ersetzt. Ja, und wenn, ist das tatsächlich was sehr Individuelles.
Jetzt hatten Sie vorhin schon angesprochen, zu viel Flüssigkeit ist auch nicht gut. Inwiefern?
Die Kinder mit den sehr komplexen angeborenen Herzfehlern, die haben, wie ich vorhin schon sagte, ja einfach schon so eine große Last für das Herz, was immer schon viel Blut, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht, im Kreis pumpen muss. Und wenn das noch mit zu viel Flüssigkeit hergeht, wird das Herz noch mehr belastet. Das heißt, im Gegensatz zu einem gesunden Kind, was man ja quasi einfach frei füttert oder also quasi nach Bedarf stillt oder Flasche füttert, ist das bei den komplexen Kindern und gerade oft nach den Operationen eben nicht möglich, sondern es gibt eine gewisse Flüssigkeitsrestriktion und mit einer gewissen Flüssigkeitsmenge möchte man aber dann quasi die maximale Menge an Kalorien in die Kinder reinbekommen.
Weil eine höhere Flüssigkeitsmenge belastend wäre für den Kreislauf?
Ja.
Okay. Gibt es denn generell Empfehlungen rund um die OPs, also sowohl im Säuglingsalter als auch dann, wenn die Kinder schon etwas größer sind und selbstständig essen?
Also bestimmte Ernährungsdinge, die man vor oder sowas oder nach einer Operation beachten muss, meinen Sie? Nein, also unabhängig von der OP gilt, glaube ich, immer das Gleiche, dass es halt ausgewogen sein soll, genau, dem Alter angepasst und einen Nährstoffbedarf, mit dem das Kind gedeiht und zunimmt. Nach der Operation ist es ja so, dass wir, sag ich mal, die Bösen sind und tatsächlich oft viele Dinge sehr limitieren. A, nach einer großen Operation erstmal noch mehr die Flüssigkeitsmenge. Und dann brauchen die Kinder natürlich auch ein bisschen Zeit, um sich von der Operation zu erholen und dann auch wieder anzufangen zu essen. gerade wenn das, sag ich mal, lange oder komplizierte Verläufe waren, die Kinder länger intubiert waren oder mehrfach intubiert werden mussten. Wenn die Kinder länger eine Magensonde haben, sind das natürlich alles Dinge, die ja auch dann zu Hause oder nach der Operation einfach das Ernährungsverhalten beeinflussen oder verändern. Ja, und
inwiefern?
Naja, sag ich mal, gerade die Kinder, die lange eine Magensonde hatten, die muss man vielleicht auch langsam daran führen. Und dann ist es oft auch, wie ich vorhin schon sagte, dieser Teufelskreislauf. Ja, das Kind muss zunehmen, also, und es trinkt, ist trinkschwach, deswegen kriegt es eine Magensonde. Und dann nimmt es zu, dann operieren wir es, aber dann ist ja nicht plötzlich das alles sozusagen behoben. Und dann kommt es oft auch zu so einer sehr schnellen Ungeduld. Nach dem Motto, ja, wir haben doch das jetzt erst operiert, jetzt muss auch die Sonde raus. Und das ist schon richtig und ganz oft funktioniert das auch. Aber manchmal braucht das einfach auch seine Zeit. Und die Kinder haben ja auch nach so einer OP einfach viel Manipulation im Mundbereich. Die werden abgesaugt, die sind intubiert, die haben eine Magensonde. Das sind ja viele, sag ich mal, Reize, die man als gesundes Kind nicht hat und die ja, wo die Kinder vielleicht auch manchmal damit assoziieren, wenn irgendwas in den Mund kommt und sei es nachher nur ein Schnuller oder ein Löffel, dass das erstmal was nichts Gutes ist. Ja, also dass man manchmal einfach auch mehr Zeit braucht, um die Kinder ja, langsam wieder ans normale Essen ranzuführen, genau, oder einfach dafür das Interesse zu wecken und auch zu lernen, dass nicht jede Manipulation im Mund oder alles, was in den Mund kommt, irgendwas Doofes ist. Mhm.
Ist das auch andersrum möglich, dass man die Sonde quasi zu lange liegen lässt und die Kinder dann gar nicht mehr so ins selber Essen reinkommen? Oder ist prinzipiell anders gefragt, die Sonde überhaupt ein Hindernisgrund, selbst zu essen oder zu trinken? Geht das parallel?
Ja, das geht parallel. Ich glaube, das ist tatsächlich auch von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Also ich meine, wenn wir uns vorstellen, wir haben da hinten so einen Schlauch drin, dann fragt man sich, wie soll das funktionieren? Das muss ja irgendwie unangenehm sein. Und ich meine, gerade die Kleineren kann man das ja leider nicht fragen. Aber theoretisch geht beides. Also es haben auch viele Kinder, dürfen trinken, was sie schaffen und bekommen den Rest sondiert. Ist sicherlich auch immer ein bisschen davon abhängig, wie dick ist die Magensonde, die da hinten drinnen liegt, wenn es irgendwie was Dünnes ist. Und wie gesagt, ich glaube, es ist auch einfach individuell ein bisschen unterschiedlich, aber es geht beides und man kann auch anfangen, zum Beispiel Beikost zu essen und das sind ja oft erst nur ein paar Löffel und dann noch Nahrung aufsondieren. Das geht schon beides. Und es ist eigentlich auch wichtig, dass man immer so ein bisschen allein für die Geschmackswahrnehmung versucht, ein bisschen was oral zu geben. Ja, weil damit ja auch ein Stimulus gesetzt wird für, oh, das ist was Interessantes, das fühlt sich gut an. Wenn ich immer Nahrung nur in den Magen pumpe, dann kriege ich ja von dem Geschmack gar nichts mit.
Generell dieses Thema Magensonde, für mich war das damals auch so ein rotes Tuch. Ich habe mir immer gedacht, so, nee, ich sondiere da gar nichts. das Ding soll so schnell wie möglich wieder raus. Das hat aber sicherlich schon seine Berechtigung. So würden Sie sagen, Eltern, also manchmal bleibt es sicherlich auch gar nicht aus, aber sollten Sie schon damit anfreunden? Oder würden Sie sagen, nee, das ist schon okay, wenn man sagt, also ich als Eltern konzentriere mich aufs Essen, aufs Trinken und was ihr Pflegepersonal macht oder so, das, oder auch die Zeit unmittelbar nach der OP, das ist dann ja auch nochmal was anderes.
Ja, ich glaube, es kommt einfach ein bisschen drauf an, wie lange man glaubt, dass so eine Magensonde da sein muss. Ja, also klar, eigentlich haben alle Kinder nach der OP eine Sonde und sag ich mal, für viele ist das ja wirklich nur für die ersten Tage, wo man einfach noch schwach ist und eine Ernährung vielleicht anders nicht gut möglich ist und auch aus medizinischer Sicht geht das Ding natürlich so schnell raus, wie es irgendwie geht und verantwortbar ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einfach Kinder mit komplexen Herzfehlern, die eine Gedeihstörung haben, die eine Trinkschwäche haben, die das vielleicht gar nicht schaffen, die Menge zu trinken, die sie brauchen, damit sie gedeihen können. Und da glaube ich, muss man schon auch den Eltern die Angst und die Sorge nehmen, dass das A, was Stigmatisierendes ist, dass es für viele auch. Ich kann doch mein Kind nicht mit Magensonde nach Hause nehmen. Was sagen denn die Freunde, Nachbarn, Oma? Und auf der anderen Seite, dass auch nicht zwangsläufig so ist, dass man das Ding nicht später wieder los wird. Ja? Sondern dass es manchmal einfach ein notwendiges Übel ist, um auch mit den kardiologischen Behandlungsschritten weiterzukommen. Und ja, und dann auch die Eltern natürlich ermutigen, selber zu sondieren, weil sonst kann man nicht nach Hause gehen. Und das lernt man dann halt am besten unter Anleitung und nicht das erste Mal in der ersten Nacht alleine zu Hause. Genau, also von daher ist das immer so ein bisschen zweischneidig. Und ich glaube, man muss vor allem die Berührungsängste nehmen.
OPs, also sowohl was jetzt die Beatmung angeht, aber auch die Öffnung des Brustkorbs, verändert das was mittelfristig am Essen? Also ich könnte mir vorstellen, am Anfang tut vielleicht Schlucken weh oder dass man irgendwie, weiß ich nicht, öfter mal Luft mitschluckt und dann kommt es zum Schluck auf, man empfindet das als unangenehm oder wie auch immer. Oder dass es vielleicht auch Mundmotorikstörungen gibt, in welcher Form auch immer. Ist das was, was Sie häufiger erleben oder sind das eher Einzelfälle?
Naja, ich glaube, ganz Einzelfälle sind es nicht, sondern wir sehen das schon gerade bei den komplexen oder Kindern oder bei denen, die mehrfach Operationen brauchen oder einfach auch einen langen Verlauf halten, schon öfter, dass man die Kinder ans Trinken wieder ranführen muss. Aber das ist ja auch was wir postoperativ versuchen, hier eben auch schon zu begleiten. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die, sag ich mal, dafür im weiteren Verlauf vielleicht doch eine spezielle Unterstützung brauchen. Und da gibt es ja auch ganz super ausgebildete Therapeuten, die einfach versuchen, auch den Kindern beizubringen, dass nicht jede Berührung im Mund was Unangenehmes ist. Und das ist oft schon was glaube ich, auch viel Geduld der Eltern braucht und wo man auch schauen muss, dass es oft sehr kleine Fortschritte sind, dass die aber viel mehr wert sind als einmal Sonde raus und dann bricht wieder diese Panik aus, aber Kind, du musst doch essen, hier noch einen Löffel und irgendwann das in einem totalen Abwehrverhalten ändert. Also ich glaube, man muss da wahrscheinlich fast mehr Augenmerk drauf legen, als man das vielleicht oft getan hat oder auch oft tut, weil man einfach auch eine gute Unterstützung für das Gesamtsystem Familie, sage ich mal, dann finden kann.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Ist es öfter so, dass Sie dann auch zum Beispiel Logopädie oder Schlucktherapie mit einbinden, wenn es nach der OP wieder ans normale Essen geht, also wenn man von der Sonde wegkommt zum oralen Essen? Oder ist es was, wo Sie sagen, ja, da, also wenn sich da jetzt im weiteren Verlauf Probleme zeigen würden, dann würden wir das machen, aber es ist jetzt erstmal nicht der Standard?
Also ich weiß nicht, wie es in anderen Kliniken ist. Wir haben hier die Physiotherapeuten, die da schon auch gucken, auch auf diese, auf die Saugmotorik jetzt, sage ich mal, oder solche Dinge. Wir haben jetzt hier keine speziellen Schlucktherapeuten. Genau, aber eben Dinge, die sozusagen länger oder über diesen stationären Aufenthalt hinaus bestehen, ist dann schon oft so, dass das einfach im weiteren Verlauf, zum Beispiel eben über SPZs oder sowas, mit beurteilt wird. Und natürlich auch manchmal so Dinge wie eine stationäre Sondenentwöhnung oder sowas anstehen. Ja, oft geht es auch zu Hause, manchmal, genau, geht es einfach auch mit der Ruhe zu Hause besser als unter dem Druck in der Klinik. Manche Kinder befreien sich auch einfach selber von der Sonde und trinken dann oder essen dann. Das gibt's ja auch. Ich glaube, das Allerwichtigste, was man immer mitgeben kann, ist, auch wenn es einem selber so viel Druck macht, den Druck rausnehmen und dem Kind die Zeit lassen, die es braucht und ja, die Unterstützung zulassen, die man vielleicht auch braucht. Ja, ich glaube, das ist oft das Wesentliche.
Wenn wir mal über Medikamente sprechen, wie ist die Ernährung mit Medikamentengabe abzustimmen? Gibt es da generelle Richtlinien oder kommt es immer auf das Medikament an? Was sind so da Ihre Erfahrungen und Tipps?
Also ein bisschen kommt es auf das Medikament an und natürlich sollte man, sag ich mal, auch ja, gerade im Säuglings-Kleinkindalter auch für zu Hause die Medikamentengabezeitpunkte irgendwie so anpassen, dass die A gut in den Rhythmus der Familie passen und natürlich auch irgendwie gut an die Wach-Schlafphasen und an das Aufwachen, weil ich habe Hunger. Also auch da kann man, auch wenn die Kinder dann zu Hause sind und vielleicht erst noch ein relativ starrer Rhythmus aus der Klinik vorgegeben ist, natürlich immer in Rücksprache das auch anpassen, weil auch Schlafphasen verändern sich ja. Und ich finde es total schlecht, wenn es nicht unbedingt sein muss, ein Kind für eine Medikamentengabe zu wecken mitten in der Nacht. Also das ist sicherlich was. Es gibt natürlich ein paar Medikamentenkombinationen, wo man nicht einfach sagen kann, ja, das geben wir jetzt zusammen, weil sich dann die Nebenwirkungen addieren. Das heißt, auch wenn man was verändert, muss man das bitte immer mit dem behandelnden Kinderkardiologen oder Kinderarzt oder wie auch immer absprechen. Und dann gibt es natürlich auch manche Medikamente, wo man sagt, okay, das muss ein bisschen vorm Essen gegeben werden, aber das wird dann immer individuell besprochen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Und dann gibt es natürlich auch Medikamente, wo man mit Ernährung die Wirkung des Medikaments beeinflussen kann. Also zum Beispiel bei den Blutverdünnern, die Kinder zum Beispiel mit mechanischen Klappen kriegen, da ist es so, dass bestimmte Nahrungsbestandteile oder zum Beispiel bestimmte Gemüsearten halt viel Vitamin K haben und die damit auch die Wirkung des Medikaments beeinflussen. Also das ist was man als Eltern wissen muss, wofür die Eltern aber auch geschult werden und wo die Eltern meiner Erfahrung nach eigentlich nach relativ kurzer Zeit die besten Experten für ihr Kind sind und wissen, okay, heute hat mein Kind Brokkoli gegessen, dann muss ich eben ein bisschen mehr geben, um das aufzufangen. Und die meisten Eltern kriegen das total gut hin und total gut raus und die sind einfach die Experten für ihre Kinder, was das angeht.
100 Sekunden Herzwissen. Der Einfluss von Vitamin K auf bestimmte Herzmedikamente. Vitamin K spielt im Körper eine zentrale Rolle für die Blutgerinnung. Und genau deshalb kann es bei manchen herzkranken Kindern medizinisch relevant sein. Einige Kinder mit angeborenem Herzfehler bekommen Medikamente, die das Blut dünner halten sollen, zum Beispiel nach Operationen, bei künstlichen Herzklappen oder bestimmten Herzrhythmusstörungen. Vor allem bei sogenannten Vitamin-K-Antagonisten, wie sie bei älteren Kindern oder Jugendlichen eingesetzt werden, gilt, Vitamin K schwächt die Wirkung dieser Medikamente ab. Das Blut gerinnt dann schneller als gewünscht. Das bedeutet aber nicht, dass Vitamin K vermieden werden muss. Im Gegenteil, eine gleichmäßige Zufuhr ist entscheidend. Große Schwankungen, etwa plötzlich sehr viel oder sehr wenig Vitamin K-haltige Nahrung, können die Medikamentenwirkung verändern und das Risiko für Blutgerinnsel oder Blutungen erhöhen. Für Säuglinge ist wichtig zu wissen, die Vitamin-K-Gabe nach der Geburt ist lebenswichtig, auch für herzkranke Babys. Sie schützt vor gefährlichen Blutungen und hat keinen negativen Einfluss auf Herzmedikamente. Bei neueren Blutverdünnern, die auch bei EMAs eingesetzt werden, spielt Vitamin-K übrigens keine Rolle. Hier gibt es keine Wechselwirkung. Kurz gesagt, Vitamin-K ist kein Gegner der Herzmedizin. Entscheidend ist, welches Medikament ein Kind bekommt und dass Ernährung und Medikation gut aufeinander abgestimmt sind.
Bei Unsicherheiten hilft immer das Gespräch mit dem Behandlungsteam.
Gibt es irgendwas, was man an Konsistenzen beachten sollte, dass man sagt, wir fangen vielleicht eher, gut, fängt man sowieso, ne? Aber mit eher so breiigen Konsistenzen an oder eben so das, was jetzt ja gerade relativ en vogue ist, das Baby-led Weaning, ne? dass man gar nicht mehr mit Brei anfängt. Das ist bei Kindern mit einem angeborenen Herzfehler vielleicht gar nicht mal so gut aus, weiß ich nicht, welchem Grund. Oder gibt es da, was die Konsistenzen von Nahrungsmitteln angeht, eigentlich keine Abweichungen von gesunden Kindern?
Nee, da gibt es eigentlich keine Abweichungen von gesunden Kindern. Und je nachdem natürlich, in welchem Alter zum Beispiel eine OP ist oder was das Kind auch vorher gegessen hat, kann man auch relativ schnell dann wieder zu dem normalen Kost übergehen. Also ein Kind, was vorher schon vom Tisch mitgegessen hat, wenn das jetzt einen normalen OP-Verlauf hat, dann kann das auch relativ schnell einfach das normale Essen wieder aufnehmen. Und sonst gelten tatsächlich einfach die Regeln, die für alle Kinder gelten. Und ja, manches muss eben individuell angepasst werden. Ja, manche Kinder haben vielleicht einfach noch eine Schluckproblematik oder vertragen am Anfang oder brauchen länger, sag ich mal, breiige Kost als andere, was eben vielleicht auch mit den Erlebnis klingt so schön, aber ja, mit dem, was sie durchgemacht haben, mit den Erfahrungen zu tun hat, dass irgendwas Hartes oder so was Unangenehmes auslöst. Mhm. Genau, aber ansonsten, so gelten prinzipiell erstmal die Regeln, die man für jedes Kind anwenden würde.
Wie sieht es mit der Gewichtsentwicklung oder Größenwachstum aus? Sagt man da, dass Kinder mit einem angeborenen Herzfehler, sind die da auf einer anderen Kurve oder guckt man da anders drauf? Oder sind die perzentilen Kurven im Prinzip für alle Kinder gleich und man orientiert sich immer dran?
Also die perzentilen Kurven sind für alle Kinder gleich. Also nein, ganz stimmt das auch nicht, weil es gibt zum Beispiel für bestimmte Syndrome, also zum Beispiel für Kinder mit Down-Syndrom, gibt es andere Perzentilen und natürlich auch Perzentilen für unterschiedliche Herkunften. Mhm. Ja, also ein asiatisches Kind hat eine andere Wachstums-, die haben andere Perzentilen als jetzt, sag ich mal, die Mitteleuropäer, so im Großen. Aber letztlich ist es das, was Wachstum und Gewichtsentwicklung angeht, wie erstmal bei jedem gesunden Kind auch. Das sollte in einem guten Verhältnis sein, Längenwachstum und Gewichtszunahme und natürlich auch Wachstum vom Köpfchen. Und da hat ja jedes Kind irgendwie seine Perzentile und das, was man schauen sollte, ist, dass man nicht von diesen Perzentilen wegknickt. Mhm. Das kann eben manchmal bei den Kindern mit den komplexen Herzfehlern ein bisschen herausfordernder sein als bei einem gesunden Kind, weil man einfach vielleicht mit mehr Kalorien das Gleiche erreichen muss. Aber das Ziel ist sozusagen schon ein proportioniertes Längengewichtswachstum entlang der Perzentilen. Und trotzdem sehen wir einfach, ja, viele Kinder mit komplexen Herzfehlern, die auch geschuldet natürlich der Tatsache, dass sie oft lange stationäre Aufenthalte haben und vielleicht eine schlechtere Verwertung oder eine schlechtere Kalorienumsatz doch eher relativ klein sind im Vergleich zu Altersgenossen.
Wie geht man jetzt damit um, wenn das Kind, Essstörung ist so ein großes Wort, aber wenn man merkt, da stimmt was nicht so ganz. Also das Kind möchte extrem ungern essen oder hat sehr, sehr wenig Appetit oder außergewöhnlich viel. Wie geht man damit um? Also ich könnte mir vorstellen, gerade bei Kindern, die eben schon viel mitgemacht haben, dass man dann irgendwie so ein bisschen leicht in so ein Fahrwasser kommt, dass man sagt, man will jetzt da nicht nochmal einen Druck drauflegen und lässt es erstmal laufen und guckt mal so ein bisschen. Ist das so Ihre Erfahrung oder wie reagieren da Eltern drauf? Oder wie reagiert man optimal auf so ein, ja, auf so ein Gefühl von so ganz optimal ist es nicht?
Also ich glaube, wichtig ist es wahrzunehmen und auch irgendwo drauf zu reagieren und vielleicht auch erst einfach mal mit dem Kinderarzt, der das Kind einfach ja in den regelmäßigen Untersuchungen oder Vorsorgeuntersuchungen sieht, das anzusprechen, weil manchmal ist das ja auch nur ein Gefühl. Ja, mein Kind isst wenig. Ja, es gibt Kinder, die essen wenig und es gibt Kinder, die essen mehr und vielleicht ist aber trotzdem die Gewichtsentwicklung ja entlang der Perzentile für das Kind. Also nur per se dieses mein Kind isst wenig heißt ja nicht, dass es nicht genug Ernährung für das Kind ist. Also das ist, finde ich, schon auch wichtig. Und zum anderen ist, glaube ich, das wichtig, was ich vorhin auch schon mal gesagt hatte, dass man versucht eben keinen Druck aufzubauen, ja, sondern dass man schon auch immer mal was anbietet, oft vielleicht auch mehrere kleine Mahlzeiten. Das ist ja sowieso das, was für diese optimale Kinderernährung empfohlen ist. Mehrere Haupt-, mehrere Nebenmahlzeiten mit einem ausgewogenen Angebot. Dass man einfach immer mal was anbietet, aber ohne Druck und nicht jetzt noch einen Löffel und dann noch einen Löffel. Und lieber eben, wie das sonst auch geht, zusammen am Tisch essen und mal gucken, was das Kind denn nimmt oder will, als quasi unter Stress füttern, aber selber dabei gar nicht essen. Also diese Dinge gelten, glaube ich, für die Herzkinder genauso wie für jedes andere Kind. Und ansonsten, wenn man das Gefühl hat, das eine oder das andere passt nicht, dann glaube ich, ist es schon auch gut, das frühzeitig irgendwo anzusprechen, bevor man in so einen Circulus Viciosus kommt, der wahrscheinlich zwangsläufig entsteht, weil man ja immer will, dass das Kind zunimmt, damit es weitergeht. Dass man da sich rechtzeitig Rat und Unterstützung holt oder vielleicht eben auch die Bestätigung, nein, das ist alles noch vollkommen in Ordnung. Oder ja, vielleicht brauchen wir einen Experten, der da ein bisschen hilft und begleitet.
Wie sieht es so aus mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Also ich könnte mir vorstellen, durch frühe Medikamentengaben, so im wirklich neugeborenen Alter, dass der Darm da schon in gewisser Maßen gereizt ist irgendwie. Zeigt sich das dann oft in so Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder beobachten Sie das eigentlich nicht so?
Das ist eine gute Frage und eine schwierige Frage. Ich glaube, dass man das so nicht sagen kann. Was ich schon finde, aber das ist jetzt ein sehr unwissenschaftliches Bauchgefühl, ist, dass wir doch bei relativ vielen Kindern mal auch zumindest so eine partielle Kuhmilchproteinintoleranz sehen, die sich ja in den verschiedensten Bildern äußern kann.
Gab es bei uns tatsächlich auch. Ich glaube, es waren so 3-4 Monate oder so.
Das ist ja durchaus was vorkommt und was oft vergänglich ist. Ein bisschen so gefühlt, sage ich mal, bei den Kindern, bei den Komplexen, die ich vor allem überblicke, sehen wir das schon relativ häufig mal. Aber ob das jetzt an Medikamenten liegt oder vielleicht auch an der Hämodynamik, an den Operationen und ist, glaube ich, also ich wüsste jetzt nicht, dass es dazu was gibt, aber kann man, glaube ich, nicht sagen. Aber sag ich mal, sonst irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien, wüsste ich jetzt nicht, dass das gehäuft ist.
Wie ist es mit sowas wie Reflux oder Erbrechen? Ist das häufiger bei Kindern, bei denen ja also gerade eine OP am offenen Herzen stattgefunden hat? Ist das ein Thema? Oder beziehungsweise, kommt wahrscheinlich auch drauf an, ist es langfristig oder mittelfristig ein Thema oder nur unmittelbar nach den OPs?
Naja, sagen wir mal so, es gibt ja eh, wahrscheinlich haben eine ganze Menge Säuglinge so eine gewisse Art von Reflux und klar, wenn dann noch eine Magensonde liegt und so weiter, kann das natürlich zu einem größeren Problem werden, aber ein wirkliches Problem ist es eigentlich nur, wenn sowas persistiert. Ja, und also gerade Erbrechen ist ja ein total unschönes Erlebnis, das weiß jeder von uns und das ist auch für ein Kind ein ganz fürchterliches Erlebnis und das ist was man schon auch im Blick haben sollte und vielleicht, wenn sowas ist, auch wirklich relativ rasch das einfach besprechen sollte, weil, dass man guckt, dass man das unterbindet, weil wenn man nach jeder zweiten Mahlzeit spucken muss, dann verbindet man mit Essen irgendwann nichts Schönes mehr. Und dann wird diese Schleife aus, du musst zunehmen, du brauchst Kalorien, du musst trinken, aber dann spuckt mein Kind wieder, die wird immer noch schlimmer. Mhm. Ja, und tatsächlich hilft es da auch, helfen ganz unterschiedliche Dinge, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und das muss man schon, glaube ich, immer sehr individuell besprechen und auch individuell anpassen.
Okay, können Sie so 1-2 Dinge nennen, die man da unternehmen könnte, damit das nicht mehr so häufig vorkommt?
Naja, das fängt, sag ich mal, bei einfachen Dingen an, wie so ein bisschen hochlagern, auch auf bestimmte Haltungen, zum Beispiel beim Füttern achten. Wenn die Eltern zum Beispiel auch sondieren, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, nicht da stehen 90 Milliliter müssen da jetzt rein, sondern auch ein Gefühl dafür entwickelt, ich habe jetzt schon 80 Milliliter gegeben, mein Gefühl ist, mein Kind ist eigentlich satt und dann nicht noch, nur weil da 90 steht, die 10 obendrauf sondieren, weil dann ist es der Bauch voll und dann fängt man an zu spucken. Ich meine, das kennen wir auch, wenn wir satzen und weiter essen, dann wird uns auch irgendwann schlecht. Also das sind, sag ich mal, so relativ einfache Dinge. Manchmal helfen auch doch Medikamente, wenn so ein stärkerer Reflux da ist, um diesen Circulus vitiosus mal zu durchbrechen. Genau, aber das ist tatsächlich was, was man dann einfach ärztlich ansprechen und ärztlich besprechen muss. Genau. Mhm.
Wir hatten es ganz am Anfang mal, wo Sie gesagt haben, das zusätzliche Stückchen Schokolade ist jetzt nicht die Lösung. Aber, wie Sie es ja auch gesagt haben, ne, gerade in so Situationen, die vielleicht eh schon schwierig sind, dass man da so ein bisschen Comfort Food hat. Wie würden Sie da dazu stehen? Also wie sehen Sie das so? Wie viel ist okay? Und ab wann kommt man an so einen Punkt, ja, wo das dann auch schwierig wird, wenn man so automatisch in einer Stresssituation oder in einer angespannten Situation zu ungesundem oder kalorienhaltigem oder wie auch immer gearteten Essen ohne Nährwerte greift?
Tja, welche Menge ist da zu viel, ist eine gute Frage.
Oder vielleicht eher der Umgang damit so, also dass man, also ich glaube, man hat ja die Neigung, ne, wenn Kinder jetzt auch eine Spritze bekommen, dann gibt es ein Gummibärchen danach oder so.
Genau, ich würde jetzt mal einfach so sagen, aus meiner Erfahrung, ja, manche Situationen muss man eben auch belohnen mit irgendwas Schönen und dann ist es eben ein Gummibärchen und nicht gleich eine ganze Tüte Gummibärchen. Und man muss dann vielleicht eben auch trennen zwischen den speziellen Situationen, wo man weiß, okay, das braucht mein Kind jetzt, um das durchzustehen, aber das dann eben nicht zur Routine werden zu lassen. Ja, und das ist, sag ich mal, so ähnlich wie mit dem Gebrauch von Tablet oder mein Kind darf mal Fernsehen schauen. Natürlich ist eine Situation im Krankenhaus was anderes, aber das muss dann auch ganz klar getrennt werden. Und natürlich ist auch im Alltag mal ein Gummibärchen und ein Stück Schokolade überhaupt nicht verwerflich. Aber es kann ja eben ein Stück sein und muss nicht gleich eine halbe Tafel sein. Und ja, ich glaube, dass es oft schwierig ist, dazwischen die Balance zu finden. Geht uns ja selber vielleicht in Stresssituationen auch so. Der eine greift halt zur Tüte Chips, der nächste zur Tafel Schokolade. Ich glaube, dann müssen auch, ja, auch wir, sag ich mal, auch als Eltern gute Vorbilder sein und ein bisschen muss jede Familie da so einen eigenen Weg finden. Aber klar ist auch, er hat ein Stück Schokolade oder was Süßes, Kalorien, aber das ist ja auch nicht immer nur gut. Es geht ja nicht darum, um nur Kalorien reinzubringen, sondern es müssen ja auch noch sinnvolle Nährstoffe dabei sein.
Ja. Gibt es so einen Tipp, wo Sie sagen, wenn ich jetzt allen Familien so eine Sache auf den Weg geben könnte, ohne dass ich jetzt die individuelle Situation kenne und ohne dass ich den Herzfehler kenne oder das Alter des Kindes, das würde ich gerne so mitgeben, wenn es um das Thema Ernährung geht.
Ja, dass man einfach ein gutes Bewusstsein dafür hat. Sag ich mal, das fängt schon in der Schwangerschaft an und das geht als stillende Mutter weiter, dass man auch für sich darauf achtet, dass es eine ausgewogene Ernährung ist, weil das ist das, was man den Kindern auch mitgibt, schon sozusagen als Terminierung oder, wie sagt man?
Als Ausgangslage.
Ja, als Ausgangslage auch. Auch nachher Interesse zu haben, dass man die Kinder auch ernst nehmen soll, indem vielleicht, was sie mögen oder auch nicht mögen, sie auch mal was ausprobieren lassen. Und vor allem versuchen, diesen Druck rauszunehmen, weil ganz faszinierend ist auch zum Beispiel mit diesem Gemüse, was wir hatten, wie bringe ich das Stück Gemüse in mein Kind rein, ist es ganz oft so, wenn man in der Küche werkelt und die Kinder stehen einfach nur dabei und man achtet mal nicht drauf, dann fipsen die sich nämlich plötzlich was. Wenn man aber sagt, du musst das Stück Paprika essen, dann essen sie es nicht oder spucken sie es aus. Also ich glaube, das ist sowas, was man mitgeben kann oder sollte. Man muss so einen gesunden und normalen Umgang damit haben und ja, stressfrei, auch wenn es manchmal, das verstehe ich absolut, unter einem totalen Stress steht, weil die Gewichtsentwicklung einfach dann oft so entscheidend ist.
Okay. Ja, dann vielen herzlichen Dank für diesen umfassenden Einblick. Ich fand es total spannend und fand auch irgendwie das schön, dass wir da rausgegangen sind bei allem Schweren mit, es muss ja auch nicht immer schwer sein, ne? Dass man eben auch einen ganz normalen, entspannten Umgang damit finden kann. Klar, wenn es die Umstände hergeben, aber das darf ja auf jeden Fall immer das Ziel sein. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, vielen Dank für das Interview heute.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte und so ein paar Links, wo man was zu gesunder Ernährung lesen kann, werden dann, glaube ich, auch noch in den Shownotes angehängt.
Genau, das legen wir alles in die Shownotes. Da sind dann noch einige tiefer gehende Informationen rund ums Thema Ernährung drin.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch. Tschüss. Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.